HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
This was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened.
Das war ein großer Vertrauensbruch. Ich bedauere das sehr. Unsere Aufgabe ist es, die Daten unserer Nutzer zu schützen.
Eine der wichtigsten Lehren aus dem Skandal um Cambridge Analytica ist doch, dass es den Nutzern vor Augen geführt hat, dass man Facebook eben nicht vertrauen kann. Facebook ist nicht nur ein Ort für Katzenvideos und Rezepte, sondern mittlerweile auch eine politische Arena.
Bannon wollte Waffen für seinen Krieg der Kulturen in Amerika. Und wir haben ihm einen Weg aufgezeigt.
Facebook's a great company, but it's no longer a company, it's a country.
Im Vordergrund steht doch eigentlich die Frage, wie können die Bürger vor Manipulation und Agitation wirksam geschützt werden?
Il Parlamento europeo vuole sapere tutta la verità.
Das EU-Parlament will die ganze Wahrheit über die Facebook-Affäre, um zu verstehen, ob und wie die Daten im Besitz dieses großen Unternehmens benutzt wurden, um damit Wahlkampagnen zu beeinflussen.
Bilden wir uns bloß nicht ein, auf Facebook nur Nutzer sein zu können. Oh nein, wir werden auch benutzt von denen nämlich, die vor allem unsere Daten nutzen wollen. Diese Erkenntnis war schon lange mehr als eine Ahnung. Aber nun rollt eine ganze Kette von Indizien, Beweisen und Geständnissen vor uns ab, darüber, was offenbar mit den Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern geschehen ist. Nutzer gaben sie preis, über Facebook wurden sie weitergegeben und eine Beraterfirma namens Cambridge Analytica konnte dadurch das Wahlkampfteam von Donald Trump in die Lage versetzen, mit gezielter Werbung den freien Willen vieler Wähler zu hacken, was vielleicht und auch vielleicht entscheidend zum Wahlsieg des heutigen US-Präsidenten beigetragen hat. Und an diesem Punkt, wenn es um Politik geht, hört der Spaß für viele Facebook-Freunde offenbar auf. Und erst recht für diejenigen, die schon vorher keine Facebook-Freunde waren. Nur, was folgt daraus? Für das Unternehmen Facebook und überhaupt für die Welt der sozialen Netzwerke und des freien Datenhandels. Eine Welt, in der sich doch längst die meisten Menschen eingerichtet haben, aus welchem Interesse auch immer. Wird Facebook diesmal stürzen? Und wenn ja, werden dann andere mitgerissen? Oder werden sie einfach nur die Lücke füllen, die vielleicht auch eine Gesetzeslücke ist? Facebook, too big to fail? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Seit 2015, also seit mehr als 2 Jahren, hat Facebook gewusst, dass Daten seiner Nutzer an die Beraterfirma Cambridge Analytica geflossen waren. Einige dieser Nutzer hatten sie einem Wissenschaftler anvertraut, der zu Forschungszwecken darum gebeten hatte. Aber dass der Wissenschaftler ihre Daten an Cambridge Analytica weitergab, das war diesen Nutzern nicht klar. Und auch nicht, dass auf diesem Wege nicht nur ihre Daten abflossen, sondern auch die ihrer Freunde auf Facebook und die Daten der Freunde ihrer Freunde, die allesamt gar keine Gelegenheit gehabt hatten, einer Weitergabe zuzustimmen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nun Fehler eingeräumt und wörtlich gesagt, wir haben die Verantwortung, eure Daten zu schützen und wenn wir das nicht können, verdienen wir es nicht, euch zu dienen. Ein großes Wort, dem der Facebook-Chef aber noch weitere Worte wird hinzufügen müssen, und zwar vor dem US-Kongress. Dort also, wo letztes Jahr schon einmal eine Facebook-Anhörung stattgefunden hat.
Thank you for the question, Congressman. When I said earlier,
im vergangenen Herbst im Kongress, Colin Stretch, Vizepräsident und Jurist bei Facebook, gab sich demütig. Der Mann mit grauem Haar und gut sitzendem Anzug versicherte vor Abgeordneten, dass sein Unternehmen verstanden habe.
Today that we have a responsibility to address.
Wir sehen uns in der Verantwortung, jeden Missbrauch unserer Plattform zu verhindern. Jedes schädliche Verhalten besorgt uns und wir haben Leute, die sich darum kümmern.
Is a concern of ours and we have teams addressing it.
Facebook hatte damals eingestehen müssen, dass wohl russische Gruppen das soziale Netzwerk missbrauchten. Im großen Stil hatten sie irreführende Politanzeigen geschaltet. Nun macht der Technologieriese wieder Negativschlagzeilen und im Kongress schwindet das Vertrauen.
Well, Facebook's a great company, but it's no longer a company.
Facebook sei großartig, aber eben kein Unternehmen, sondern es agiere wie ein eigener Staat, beschwert sich der republikanische Senator John Kennedy. Facebook sei mächtig geworden.
It's a country. That's how powerful it is.
Unter anderem die New York Times berichtete, dass Facebook schon vor über 2 Jahren davon gewusst haben soll, dass die britische Analysefirma Firma Cambridge Analytica unzählige Nutzerdaten offenbar missbrauchte. Das Verhalten von Facebook sei zunehmend unheimlich, so der Republikaner. Er wolle wissen, ob das soziale Netzwerk noch ein sicherer Ort für Daten sei oder nicht. Eine Frage, die er Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am liebsten höchstpersönlich stellen möchte. Im Kongress scheint man so langsam die Geduld zu verlieren. Der Facebook-Chef hat nun zwar sein Schweigen gebrochen, Fehler eingeräumt und Maßnahmen angekündigt, doch damit dürften sich Politiker wie Amy Klobuchar kaum zufrieden geben. Facebook schicke immer nur seine Anwälte und Lobbyisten nach Washington, schimpft die demokratische Senatorin bei CNN. Im Silicon Valley habe man offenbar nicht verstanden, worum es gehe.
This is not just a place that you put cat videos on.
Facebook ist nicht nur ein Ort für Katzenvideos und Rezepte, sondern mittlerweile auch eine politische Arena. Wir brauchen hier ein paar Regeln, wie in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel, ob Nutzerdaten an einen Drittanbieter weitergegeben werden dürfen, damit der Nutzer auch versteht, was da passiert.
Immer lauter wird darüber nachgedacht, die Tech-Riesen strenger zu regulieren, in welcher Form auch immer. Obendrauf könnten saftige Strafzahlungen kommen. US-Medien berichten, dass auch die US-Verbraucherschutzbehörde FTC den Cambridge Analytica-Fall unter die Lupe nimmt. Joseph Simons ist Trumps Kandidat für den Chefposten bei der FTC. Bei seiner Senatsanhörung vor einem Monat machte er deutlich, dass er Facebook und Co. genau auf die Finger schauen werde.
Wo Marktmacht herrscht, sollte man am wenigsten Vertrauen haben. Da sollte man seine Augen offen halten.
Die derzeitige Empörung hat auch viel mit der Russland-Affäre zu tun. Die hängt nach wie vor wie eine große dunkle Wolke über der US-Hauptstadt. Denn Vizepräsident von Cambridge Analytica war ein alter Bekannter, Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon, der das Facebook-Datensammelprogramm geleitet haben soll. Die umstrittene Datenanalysefirma arbeitete für das Wahlkampfteam von Donald Trump.
Der US-Kongress hat Facebook ins Visier genommen, berichtet unser Korrespondent Mark Hoffmann aus Washington. Denn Senatoren und Abgeordnete wollen wissen, was das Unternehmen künftig gegen den Missbrauch von Nutzerdaten unternehmen will. Und die Frage ist, wie sehr kann Facebook dadurch unter Druck geraten? Christian Schiffer, Autor und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und dort vor allem befasst mit Internetthemen. Guten Tag.
Guten Tag.
Immer schon und immer wieder ist Facebook in die Krise geraten und hat trotzdem alle bisherigen Stürme überstanden. Was ist jetzt möglicherweise anders?
Also zunächst einmal ist anders, dass die Empörung tatsächlich noch nie so groß war wie jetzt. Und was auch anders ist, ist, dass offensichtlich die Politik auch gewillt ist zu handeln. Das, was wir seit gestern erleben, ist eine neue Qualität. Zum Beispiel auf Twitter geht der Hashtag #DeleteFacebook rum. Den hat sogar einer der WhatsApp-Gründer geteilt. Und WhatsApp gehört ja mittlerweile zum Facebook-Konzern. Also daran sieht man, wie groß diese Empörung ist. Die Empörung darüber, dass natürlich Facebook diese Daten verhudelt hat, aber dass Facebook natürlich auch diese Daten überhaupt erst gesammelt hat. Und auf der anderen Seite ist dann eben die Politik, dass Mark Zuckerberg vor dem Kongress befragt werden soll. Und wenn man jetzt auch nach Deutschland schaut, die Justizministerin möchte Facebook vorladen, die Digitalministerin Doro Beer hat eine klare Warnung ausgesprochen. Also das hat schon eine neue Qualität.
Hat das auch damit zu tun, dass Facebook ja immer an seine Nutzer die Botschaft verbreitet hat, wir sind unpolitisch, und dass sich das nun endgültig als falsch herausgestellt hat?
Das war ja schon immer nicht richtig und schon immer ein, finde ich, problematisches Argument von Facebook. Facebook hat immer gesagt, wir sind eine neutrale Plattform, wir können nichts für die Inhalte. Nun ist es so, dass Facebook ja einen Algorithmus verwendet, und dieser Algorithmus, der besteht, man weiß es nicht so genau, es ist wie beim Coca-Cola-Rezept, man weiß so ein paar Ingredienzien, aber man weiß nichts Genaues, aber wohl so 600, 700 Faktoren sind das, die darüber entscheiden, ob sie einen Beitrag zu sehen bekommen oder nicht. Facebook versucht dann eben herauszufinden, von was für einem Handy schauen sie sich das an, was haben sie für Freunde, was haben sie geliked und so weiter, wo bleiben sie hängen, und das ist natürlich auch eine Form von Kuratierung. Und deswegen wäre es auch sinnvoll, wenn Facebook endlich den Schritt geht und zugibt, ja, wir sind auch ein Medienunternehmen und ja, wir sind auch für die Inhalte, die auf unserer Plattform zu sehen sind, mitverantwortlich.
Zum Geschäftsmodell von Facebook, so spitzen das jedenfalls viele Beobachter zu, habe immer gehört, möglichst viel über Nutzer zu wissen und die Nutzer aber so weit wie möglich darüber im Unklaren zu lassen. Jetzt spricht Facebook-Gründer Mark Zuckerberg selbst von Vertrauensbruch im Zusammenhang mit dieser jüngsten Entwicklung. Wäre denn das Unternehmen Facebook überhaupt in der Lage, sein Geschäftsmodell so drastisch zu ändern, dass es seine Kritiker noch ein letztes Mal beruhigen könnte?
Ich finde diese Ankündigungen, die Mark Zuckerberg dort gemacht hat, richtig und sinnvoll. Beispielsweise, dass Drittanbieter die Daten nicht für Ewigkeiten haben. Wenn man sich zum Beispiel woanders einloggt über den Facebook-Account, dass dort nur der Name übertragen wird. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das nicht ausreicht und nicht mehr ist als ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man die Frage stellt, ob das mit dem Geschäftsmodell von Facebook vereinbar ist, naja, also Facebook verdient nicht gerade wenig Geld. Und dann wäre es dann vielleicht so, dass die Gewinne zurückgehen würden. Aber ich glaube, dass Facebook, auch wenn es datensparsam sich verhalten würde, oder zumindest datensparsamer als heute, immer noch ein profitabler Konzern wäre.
Dann nehmen wir mal an, Facebook gelingt es nicht, seine Kritiker zu beruhigen. Was muss das Unternehmen dann befürchten? Was kann Facebook passieren? Was muss Facebook als Unternehmen vor allem fürchten?
Also Facebook und grundsätzlich alle Netzwerke profitieren ja von diesem Netzwerkeffekt. Netzwerkeffekt bedeutet, dass wenn Sie zum Beispiel der Einzige sind auf der Welt mit einem Telefon, dann bringt Ihnen dieses Telefon gar nichts. Und je mehr Leute ein Telefon haben, umso größer wird der Nutzen Ihres persönlichen Telefons. Und genauso ist das bei Facebook auch. Wenn ich alleine auf der Plattform bin, dann hat diese Plattform für mich überhaupt gar keinen Zweck, sondern es müssen viele Leute da sein und umso größer wird der Nutzen dieser Plattform und so weiter. Das ist quasi ein Schneeball. So, und das hat Facebook sehr, sehr groß gemacht und das führt auch immer wieder zu Monopolen. Man braucht dann einfach auch vielleicht nicht mehrere Netzwerke. Und das Problem für Facebook ist, dass dieser Netzwerkeffekt natürlich auch in die umgekehrte Richtung funktioniert. Wenn Sie ein Telefon haben und immer weniger Leute haben ein Telefon, dann verliert Ihr Telefon an Nutzen. Und genauso ist es bei Facebook. Wenn wir jetzt wirklich es mit einem Exodus zu tun hätten, wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, diesen Exodus dann aufzuhalten. Was allerdings ein Vorteil ist für Facebook, dass ich kein konkurrenzfähiges Netzwerk zurzeit sehe.
Das heißt also, die Tatsache, dass Facebook zwar der Pionier auf dem Gebiet der sozialen Netzwerke ist, aber eben doch andere nachgewachsen sind, auch in Lücken gestoßen sind, die Facebook offen gelassen hat, das ist noch nicht so weit gediehen aus Ihrer Sicht, der Prozess, dass man sagen könnte, okay, Facebook stürzt dann und die übrigen Netzwerke füllen die Lücke aus, die Facebook dann lassen würde und das ganze Problem bleibt potenziell erhalten.
Ich glaube schon, dass es allgemein einen Trend zum Zweitnetzwerk gibt. Also man hat halt Facebook und dann hat man irgendwie Instagram für Fotos, was natürlich auch zum Facebook-Konzern gehört, oder WhatsApp oder auch Snapchat für die jüngeren Leute. Aber man hat trotzdem einen Facebook-Account. Das ist dann wie so ein Telefonbuch, wo man halt noch drin steht.
Aber für die jüngere Generation gilt doch wohl, dass da viele andere Netzwerke Facebook schon den Rang abgelaufen
haben. Ja, genau. Aber das ist dann wie ein Telefonbuch. Die haben trotzdem noch einen Facebook-Account. Mhm. Ja, sie sind nur nicht aktiv. In den USA sind die aktiven Nutzerzahlen, muss man sagen, zurückgegangen das erste Mal. Allerdings muss man sagen, dass Facebook trotzdem wächst, natürlich in Schwellenländern beispielsweise, weil dort das Internet immer mehr Verbreitung findet und auch die Demografie so dergestalt ist, dass Facebook da ganz gut performen kann. Aber die Frage ist, gibt es tatsächlich ein Netzwerk, das diese überwölbende Funktion, nenne ich das jetzt mal, von Facebook genauso gut ausfüllen kann? Also das gibt es nicht. Das heißt aber nicht, dass es das niemals geben wird.
Also wenn Facebook beseitigt wäre als Unternehmen, ja, wenn es nicht mehr da wäre, dann wäre man möglicherweise auch das Problem erstmal los, das bei Facebook entstanden ist.
Teilweise richtig, wobei jetzt andere Netzwerke ähnliche Probleme haben wie Facebook. Also Hass ist zum Beispiel im Twitter-Netzwerk schon auch ein sehr, sehr großes Thema, genauso groß wie Fake News. Größeres vermutlich sogar als bei Facebook. Und jetzt zum Beispiel Instagram, was halt zu Facebook gehört, wird jetzt auch nicht datensparsamer sein als Facebook, vermute ich mal. Aber natürlich, wenn man sich jetzt so anschaut, die letzten Netzwerke, die aufkamen und eben diese Facebook-Killer waren, eben Vero und Ello und so, die haben immer ganz groß draufgeschrieben, dass man mit den Daten sorgsamer umgehen möchte. Bei Vero war es ja auch so, dass man dort zahlen muss, um dort Mitglied zu sein. Also das ist zumindest bei den anderen Netzwerken im Bewusstsein. Nur war das bisher nie so wichtig, dass Leute in Scharen gesagt hätten, sie verlassen Facebook, weil eben auch diese anderen Netzwerke nicht diese Funktionalität haben und weil man eben diesen Netzwerkeffekt erst haben muss. Also man braucht quasi erst eine kritische Masse, damit mehr Leute dazukommen und man dann irgendwann quasi ein neues Facebook hat.
Christian Schiffer, Autor und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und dort vor allem befasst mit Internetthemen. Vielen Dank. Facebook, too big to fail? Danach fragt heute der Tag in HR2 Kultur. Denn ein Internetgigant ist ins Wanken geraten, sieht sich Angriffen von allen Seiten ausgesetzt und nicht nur Angriffen, sondern auch Versuchen, ihn zu kontrollieren, weil er selbst nicht in der Lage oder nicht willens war, den Umgang mit den Daten seiner Nutzer zu kontrollieren, weil er aus welchen Gründen auch immer nicht wachsam und nicht wehrhaft gewesen ist. Uns hat diese Lage an Gullivers Reisen erinnert, den Roman von Jonathan Swift aus dem Jahre 1726. Der Erzähler und Titelheld gerät auf einer seiner Reisen in das Land Lilliput, das von Menschen bewohnt wird, die verglichen mit ihm winzig klein sind, die es aber trotzdem schaffen, einen Riesen wie ihn in Bedrängnis zu bringen.
Als ich erwachte, war es gerade hell geworden. Ich versuchte aufzustehen, aber ich war außerstande, mich zu rühren. Denn da ich auf dem Rücken lag, so entdeckte ich, dass meine Arme und Beine auf beiden Seiten kräftig an den Boden gefesselt waren, und auch mein langes und dichtes Haar war ebenso gebunden. Ich fühlte auch, dass von meinen Achselhöhlen an bis zu den Schenkeln hinunter mehrere dünne Fesseln quer über meinen Körper liefen. Bald darauf spürte ich, wie sich auf meinem linken Bein etwas Lebendiges bewegte, was vorsichtig über meine Brust weiterstieg und fast bis an mein Kinn herantrat. Als ich nun, so sehr ich konnte, meine Augen nach unten drehte, erkannte ich in ihm ein menschliches Wesen von noch nicht 6 Zoll Höhe, das Pfeile und Bogen in den Händen und auf dem Rücken einen Köcher trug. Zugleich bemerkte ich, dass dem ersten mindestens 40 weitere derselben Art, so vermutete ich, folgten. Ich war aufs Höchste erstaunt und brüllte laut auf, so dass sie alle voll Entsetzen zurückliefen, und einige von ihnen, so erzählte man mir später, erlitten, als sie von meiner Seite zu Boden sprangen, im Sturz allerlei Verletzungen.
Gut gebrüllt, Gulliver. Aber das Unternehmen Facebook spricht in diesen Tagen mit gedämpfterer Stimme, wohl wissend, dass wer Datenmissbrauch zu verantworten hat, keine großen Töne spucken, sondern stattdessen versuchen sollte, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Denn die 1,4 Milliarden Menschen, die täglich Facebook nutzen, sie haben, ob es ihnen nun bewusst war oder nicht, viel Vertrauen in Facebook gesetzt, indem sie sich mitsamt ihren Daten in dieses soziale Netzwerk eingebracht haben. Meine Kollegin Anna Dangel schildert uns diese gegenseitige Verflechtung von Netzwerk und Nutzern, von Daten und Datensammlern.
Facebook, eine Chronologie.
Februar 2004. Mark Zuckerberg studiert Informatik und Psychologie an der Harvard University und gründet nebenbei mit einigen Mitstudenten das mittlerweile größte soziale Netzwerk, Facebook. Anfangs ist die Plattform nur für Harvard-Studenten verfügbar, wenig später aber schon weltweit. Bereits 2008 verzeichnet Facebook rund 100 Millionen aktive Nutzer. Das Netzwerk revolutioniert die digitale Kommunikation in einer nie dagewesenen Form. Mittlerweile sind täglich fast 1,4 Milliarden Menschen auf Facebook aktiv. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich 2017 auf fast 16 Milliarden Euro. Seit 2012 ist Facebook an der Börse notiert. Im selben Jahr kauft Facebook die Fotoplattform Instagram. 2 Jahre später kauft Facebook seinen Rivalen, den Messenger-Dienst WhatsApp, auf für satte 19 Milliarden Euro.
Wie sammelt Facebook Daten?
Nach außen hin wirbt das Unternehmen mit vermeintlicher Datentransparenz. Offiziell kann sich jeder Facebook-Nutzer eine Kopie seiner Facebook-Nutzerdaten downloaden und sich die Chronologie seiner gesamten Facebook-Aktivitäten ansehen. Das Netzwerk speichert zum Beispiel jede einzelne Gefällt-mir-Angabe, Gruppenmitgliedschaften, aber auch gelöschte Freunde und abgelehnte Freundschaftsanfragen. 2016 fand die Washington Post heraus, Facebook nutzt insgesamt 98 unterschiedliche Daten, um zielgruppengerechte Werbung zu schalten. Dazu gehören klassische Angaben wie das Alter und der Wohnort, aber auch intime Details wie der Beziehungsstatus, der Kleidungsstil und der Kreditkartentyp. Das Nutzerdatenprofil, das sich jeder selbst herunterladen kann, beinhaltet aber längst nicht alle Daten, die Facebook über seine Mitglieder speichert. Das hat der Wiener Jurist Maximilian Schrems aufgedeckt. Nach mehreren Klagen hielt er sein Datenmaterial in den Händen, das Facebook tatsächlich über ihn abgespeichert hatte. Ein 1200-seitiges Dokument, das viele Daten enthielt, die der Jurist eigentlich bereits gelöscht hatte.
Wer erhält die Daten außer Facebook?
Drittanbieter, also Apps und Websites, die den Usern anbieten, sich mit ihren Facebook-Login-Daten bei der jeweiligen App anzumelden. Stimmt der Nutzer den Datenschutzvereinbarungen zu, ist der Datentausch perfekt. Die Nutzerdaten gelangen an die Drittanbieter. Diese verarbeiten die Daten weiter, schalten personalisierte Werbung oder erstellen Persönlichkeitsprofile. Das Heimtückische daran, stimmen die Nutzer den weitreichenden Datenschutzvereinbarungen nicht zu, lassen sich die Apps gar nicht erst nutzen.
Gibt es einen Schwarzmarkt für Facebook-Daten?
Der ehemalige Facebook-Manager für Datensicherheit Sandy Parakilas teilte der britischen Tageszeitung The Guardian vor wenigen Tagen mit, dass Datenabgriffe und die Datenweitergabe über Facebook bereits 2011 an der Tagesordnung standen. Er vermutet, dass hunderte weitere Millionen Nutzerprofile von einem ähnlichen Datenklau wie bei Cambridge Analytica betroffen seien. Schon damals hatte er den Verdacht geäußert, dass es eine Art Schwarzmarkt für Facebook-Daten gibt. Seine Sorge wurde damals allerdings nicht ernst genommen.
Anna Dangel über den großen Datensammler Facebook. Datensammeln ist der erste Schritt, Daten weitergeben der zweite. Aber was passiert dann? Wie gut lassen sich die gesammelten und weitergegebenen Daten tatsächlich nutzen? Wie gut lassen sie sich zu bestimmten Zwecken einsetzen? Dr. Katharina Kinder-Korlander forscht und lehrt am Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Und zwar forscht sie dort zur Bedeutung sozialer Medien für die Wissenschaft. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Mal angenommen, ich bin ein Wahlkampfmanager, ich bekomme Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern auf den Tisch bzw. auf die Festplatte und soll nun mit diesen Daten versuchen, Wähler zu beeinflussen. Da muss ich doch erstmal unter diesen 50 Millionen diejenigen rausfinden, die sich als Adressaten eignen, und dann muss ich diese Adressaten mit ganz bestimmten Botschaften versorgen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich eine so aufwendige Aufgabe bewältigen lässt?
Ja und nein, muss ich Ihnen da direkt sagen. Mhm. Tatsächlich ist es genau, wie Sie sagen. Also ich habe einen großen Datensatz und dann muss ich erstmal versuchen, in diesen Datensatz in irgendeiner Weise Ordnung zu bringen. Und gewöhnlicherweise ist es so, dass ich diesen Datensatz dann versuche zu unterteilen. Also ich versuche aufgrund der Eigenschaften, den Datensatz zu unterteilen in verschiedene Nutzergruppen, die verschiedene Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften versuche ich eben aus den Daten herzuleiten. Also zum Beispiel haben diese und diese Leute haben alle eine bestimmte Sache geliked und diese Leute haben eine andere Sache geliked auf Facebook. Und dann versuche ich diesen Nutzergruppen, die ich identifiziert habe, gezielt mit Informationen zu konfrontieren. Also so ist grundsätzlich, wie das funktioniert.
Ja, und wenn ich das nun mache oder wenn Sie das machen, wenn wir das machen, bestimmte Botschaften bei bestimmten Nutzern zu platzieren, können wir dann überhaupt erkennen, wie die Adressaten auf die jeweilige Botschaft reagieren, ob sie bei Ihnen Aufmerksamkeit, Interesse erregt?
Also in jedem Fall können wir Auswirkungen feststellen. Zum Teil ist es jetzt schon sehr klar, dass auch auf der Basis sehr geringer Informationen, also zum Beispiel weniger Likes, sehr viele Informationen über andere Eigenschaften des Nutzers, außer dass er jetzt diese eine bestimmte Sache liked, abgeleitet werden können und dass dann durch das gezielte Hinzuspielen von Informationen an diese spezielle Nutzergruppe es tatsächlich zum Beispiel dann so ist, dass diese Nutzer mehr ein bestimmtes Produkt kaufen, wenn sie mit gezielter Werbung konfrontiert werden. Viel weiter geht es aber tatsächlich auch nicht. Und warum das jetzt an dieser bestimmten Stelle so funktioniert hat, ist auch nicht immer klar. Das hängt damit zusammen, dass die Nutzer mit einem sich ständig ändernden und sehr komplexen System konfrontiert sind. Also wenn ich jetzt meine Facebook-Seite ansehe, dann habe ich da den Newsstream in der Mitte und ich habe Werbung und ich habe womöglich verschiedene Browser und verschiedene Geräte, die ich nutze. Und jeder Nutzer hat ein komplexes oder ein ganz anderes Bild. Und es gibt viele verschiedene Akteure, die jetzt versuchen, da ein bisschen was zu manipulieren, Werbung einzuspielen, den Newsstream anzupassen. Und wie das miteinander interagiert und was jetzt genau einen Einfluss hatte, ist oft gar nicht so einfach festzustellen.
Das heißt also, wenn Cambridge Analytica zu Recht sagt, sie hätten sich da sehr stark in den Wahlkampf eingeschaltet und da möglicherweise auch entscheidend was beeinflussen können, dann weiß man, dann ist das aber nicht, sind das nicht Methoden, die jetzt allgemein gut schon wären in wissenschaftlichen Kreisen, sondern das ist noch immer Herrschaftswissen von denen, wenn es denn stimmt?
Also Herrschaftswissen ist es in jedem Falle. Das hängt auch sicher damit zusammen. Also zum einen ist es so, dass das ja nicht eine einzelne Methode war, wo nur Social Media verwendet wurden, um zu manipulieren, sondern das war ja eingebettet in eine groß angelegte Kampagne mit verschiedenen On- und Offline-Methoden, die dann auch miteinander kombiniert und zusammengespielt haben. Und Herrschaftswissen ist es in dem Sinne natürlich, da ja auch Cambridge Analytica ganz gezielt nicht offenlegen, wie genau sie vorgegangen sind, weil das ja auch genau das ist, womit sie ihr Geld machen. Und das ist ein generelles Problem bei sehr vielen Algorithmen, die zur Anwendung kommen oder bei sehr vielen Analysen von Nutzerdaten, dass es sehr unklar ist, welche Daten denn jetzt eigentlich da untersucht wurden, wer genau Zugang zu diesen Daten hatte und wo die noch so überall hin sind und welche Methoden zur Anwendung gekommen sind.
Das würde ja dann bedeuten, dass man eine Manipulation, wenn sie denn stattgefunden haben sollte, gar nicht nachweisen könnte, weil man eben gar nicht weiß, wie genau die funktioniert hätte, oder?
Ich denke, das wird sehr schwierig sein. Also vielleicht wird es natürlich gelingen, darüber, dass man eben regulativ da jetzt vorgeht. Aber in der Tat haben wir in der Wissenschaft schon seit längerem das Problem, dass die üblichen Kontrollmechanismen, mit denen wir in der Forschung ethisch und methodologisch reflektiertes Vorgehen sicherstellen wollen, dass wir mit diesen Kontrollmechanismen in der Social-Media-Forschung oft an Grenzen stoßen, dadurch, dass die Daten bestimmten Firmen gehören, die dann auch oder die das als ihr Eigentum betrachten und als das, womit sie ihr Geld verdienen und die deswegen diese Daten eben nur begrenzt teilen oder da Einblick gewähren und die auch die Methoden der Analyse, die zur Anwendung kommen, dass die eben nicht öffentlich gemacht werden können.
Das heißt aber, die Cambridge Analytica-Leute hatten ja die Daten, nicht? Man kann jetzt sehr bezweifeln, ob das alles rechtens gewesen ist, wie sie dazu gekommen sind. Das war ja wahrscheinlich nicht rechtens, aber sie hatten sie und Hexenmeister sind das ja wahrscheinlich auch nicht. Also wenn jetzt Wissenschaftler, wie ihre Kollegen zum Beispiel, solche Daten hätten, könnten die dann ähnlich operieren, wie das die Cambridge Analytica-Leute getan haben? Immer mal unterstellt, sie haben wirklich diesen Einfluss gehabt.
Also ich denke jetzt genau diese, zum Beispiel eine Analyse der Nutzer durchzuführen, wie Cambridge Analytica sie durchgeführt hat und dann Profile beispielsweise von Nutzern zu erstellen, um zu identifizieren, welche Eigenschaften diese Nutzer vielleicht haben, um sie dann gezielt mit bestimmten Informationen zu versorgen. Das ist sicher kein Hexenwerk in dem Sinne. Das ist das, was man momentan in der Forschung machen kann. Aber die Auswirkungen sind natürlich sehr, sehr, also das, ob das tatsächlich so funktioniert, ist sehr, sehr schwer festzustellen.
Ob das bei WLAN funktioniert, meinen Sie? Ja.
Mhm. Genau, also das ist sehr schwer festzustellen. Dann habe ich natürlich nicht den Zugriff auf genau die Daten von Cambridge Analytica. Ich kann also nicht, weil auf genau diesen Datensatz habe ich keinen Zugriff. Das heißt, ich kann nicht nachprüfen, ob das bei denen überhaupt so funktioniert hat, wie sie behaupten. Und dann ist es so, jeder kann nur das sehen, was in den Daten ist.
Aber Aufgabe von Wissenschaft könnte dann ja doch sein, möglichst viel über solche Methoden im Prinzip herauszufinden und das offen zu legen, damit unser Eins als Wähler weiß, dass es solche Methoden gibt und sich vielleicht dann besser wappnen kann.
Genau, das würde ich auch so sehen. Das wäre in jedem Fall eine ganz wichtige Sache. Ich denke, wir sind als Wissenschaftler momentan auch aufgerufen, jetzt auch diese öffentliche Diskussion und die Aufmerksamkeit, die das Thema im Moment bekommt, zu nutzen und darauf hinzuweisen, dass es auch breiter einfach Zugang zu solchen Daten gibt und dass es auch für diese Art der Forschung Nachprüfbarkeit geben muss und ethische und methodologische Peer Review durch die Forschungsgemeinde, was bedeutet, dass eben eine größere Offenheit der Daten eigentlich für die Wissenschaft gegeben ist.
Dr. Katharina Kinder-Korlander vom Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Sie forscht dort zur Bedeutung sozialer Medien für die Wissenschaft. Vielen Dank. Also, wir wissen zwar, dass Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern abgeflossen sind, Daten, die angeblich zur Wählerbeeinflussung verwendet worden sind, aber wie das genau funktioniert hat, das scheint in großen Teilen zumindest noch eine große Unbekannte zu sein. Bevor wir uns nun dem Thema Wählerbeeinflussung gleich nochmal von einer anderen Seite nähern, schauen wir jetzt erst einmal nach Gulliver, dem Titelhelden und Erzähler des Romans Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Er ist für die Einwohner des Königreichs Lilliput im wahrsten Sinne des Wortes der große Unbekannte, der ihnen fremd und der verglichen mit ihnen ein Riese ist. Die Einwohner von Lilliput haben deshalb einiges unternommen, den Riesen Gulliver zu fesseln und mit Pfeil und Bogen in Schach zu halten.
Ich lag derweilen, wie der Leser leicht glauben wird, in großer Unruhe da. Schließlich aber war ich in meinem Ringen freizukommen, glücklich genug, die Fesseln zu sprengen und die Pflöcke, die meinen linken Arm am Boden festhielten, herauszureißen. Denn indem ich ihn zu meinem Gesicht emporhob, entdeckte ich die Methode, die sie angewandt hatten, um mich zu binden. Und zugleich lockerte ich mit einem gewaltsamen Ruck, der mir große Schmerzen machte, die Stricke ein wenig, die mein Haar auf der linken Seite festhielten, so dass ich gerade imstande war, meinen Kopf um 2 Zoll zu wenden. Im selben Augenblick fühlte ich, wie mehr als 100 Pfeile auf meine linke Hand abgeschossen wurden, wo sie mich wie ebenso viele Nadeln stachen. Und alsbald schossen sie noch eine 2. Salve in die Luft, wie wir in Europa Bomben schießen. Und viele Pfeile fielen, so vermute ich, denn ich fühlte sie nicht, auf meinen Körper. Einige aber auch auf mein Gesicht, das ich sofort mit der linken Hand bedeckte.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur über den Internetriesen Facebook, der die Daten seiner Nutzer nicht schützen konnte oder nicht schützen wollte und der sich nun auch Angriffen ausgesetzt sieht, die ihm womöglich mehr wehtun als Nadelstiche. Aber Facebook ist nicht das einzige Unternehmen, das in diesem Zusammenhang wegen jener Daten nun am Pranger steht. Schon einige Male haben wir in dieser Sendung die britische Firma Cambridge Analytica erwähnt, eine Beraterfirma für Wahlkämpfer unter anderem, die mit den Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern allem Anschein nach eine Menge anzufangen wusste. Unsere Korrespondentin Stefanie Pieper in Großbritannien stellt uns Cambridge Analytica vor. Aber bevor sie das tut, hören wir erst einmal, wie die Firma selbst für sich wirbt.
Daten treiben alles, was wir tun. Cambridge Analytica nutzt Daten, um das Verhalten des Publikums zu ändern.
Mit diesem Spruch wirbt die Firma mit Sitz im Londoner Stadtteil Bloomsbury auf ihrer Internetseite für ihre Dienstleistungen, die Kunden aus Politik und Wirtschaft in Anspruch nehmen können, etwa für personalisierte Werbung. Ein Undercover-Reporter des britischen Fernsehsenders Channel 4 filmte ein Gespräch, in dem sich der inzwischen suspendierte Chef von Cambridge Analytica, Alexander Nix, damit rühmt, den Wahlkampf von Donald Trump gesteuert zu haben.
Wir haben alle Recherchen geliefert, alle Daten, alle Analysen, alle Zielgruppen. Wir haben die digitale Kampagne, die Fernsehkampagne gefahren und unsere Daten haben die gesamte Strategie beeinflusst.
Cambridge Analytica wurde Medienberichten zufolge vor 5 Jahren gegründet, als Ableger der amerikanischen SCL Group. Das Ziel, Wahlen in den USA zu beeinflussen. Zu den wesentlichen Finanziers gehörte demnach der amerikanische Milliardär Robert Mercer, der 15 Millionen US-Dollar in die Datenfirma investiert haben soll. Den Namen Cambridge Analytica hat sich angeblich Steve Bannon ausgedacht, der spätere Trump-Berater. Einer der führenden Mitarbeiter dort war Christopher Wiley, der inzwischen zum Whistleblower geworden ist. Nach seiner Aussage hat Cambridge Analytica die Daten von etwa 50 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen und verwendet.
Bannon wollte Waffen für seinen Krieg der Kulturen in Amerika. Und wir haben ihm einen Weg aufgezeigt, das zu erreichen.
Und zwar mit Hilfe des britischen Wissenschaftlers Alexander Cogan, der 2014 mit Cambridge Analytica zusammengearbeitet hat. Der Psychologe entwickelte damals die App This is Your Digital Life, eine Art Persönlichkeitsanalyse, für die Facebook-Daten von 270.000 Nutzern gesammelt wurden. Über diese App, so der Vorwurf, sollen darüber hinaus auch öffentliche Daten von den Freunden dieser Nutzer, überwiegend aus den USA, angehäuft worden sein. Cogan sagte jetzt der BBC, er sei seinerzeit davon ausgegangen, dass weder das Sammeln der Daten noch deren Weitergabe an Cambridge Analytica illegal war.
Aus meiner Sicht muss ich jetzt als der Sündenbock für Facebook und Cambridge Analytica herhalten. Wir dachten, wir hätten uns angemessen verhalten. Wir dachten, wir tun etwas ganz Normales. Und Cambridge Analytica hat uns versichert, dass alles legal war und den Bestimmungen entsprach.
Er habe nicht gewusst, verteidigt sich Cogan, dass die über seine App gesammelten Daten später für Trumps Wahlkampagne verwendet worden seien. Auch in Großbritannien soll sich Facebook nun öffentlich für den Umgang mit den Daten seiner Nutzer verantworten. Der britische Ausschuss für Digitales und Medien hat Konzernchef Mark Zuckerberg aufgefordert, sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Eingeschaltet hat sich als UK Information Commissioner, eine Art Datenschutzbeauftragte, auch Elizabeth Denham. Diese Vorwürfe sind sehr ernst. Wir haben vor einigen Monaten zum ersten Mal davon gehört. Am 7. März habe ich von Cambridge Analytica Informationen gefordert. Dem sind sie nicht nachgekommen. Jetzt strebe ich nach einem Durchsuchungsbeschluss, um die Räumlichkeiten zu betreten und Zugriff auf die Daten zu haben. Cambridge Analytica will die Vorwürfe jetzt unabhängig untersuchen lassen. Kommissarisch hat Alexander Taylor die Leitung der Firma übernommen. Auch er soll bei dem Gespräch mit dem sieben Undercover-Reporter von Channel 4 dabei gewesen sein.
Das berichtet unsere Korrespondentin Stephanie Pieper aus London. Halten wir fest, die britische Beraterfirma Cambridge Analytica ist in den Besitz der Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern gekommen und hat diese Daten offenbar genutzt, um den US-Wahlkampf zugunsten des Kandidaten Donald Trump zu beeinflussen. Und zwar angeblich dadurch, dass vielen Wählern gezielt Botschaften zugespielt wurden, durch die sie zu einem bestimmten Wahlverhalten bewegt werden sollten. Der Fachbegriff lautet Microtargeting. Frank Staus, Politikberater, Organisator von bislang etwa 30 Wahlkämpfen in Deutschland und Autor des Buches Höllenritt Wahlkampf. Guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie viel würden Sie als Wahlkampfberater sich denn von einer solchen Methode versprechen?
Also zunächst mal ist das Microtargeting natürlich eine Möglichkeit, eine politische Botschaft zielgenau zum Empfänger zu bringen. Das heißt, wir versuchen natürlich in der Werbung, in der klassischen Werbung für Produkte, aber auch in der politischen Werbung natürlich immer möglichst wenig sogenannte Streuverluste zu erzielen. Das heißt, dass ich nicht eine Anzeige schalte oder einen TV-Spot schalte und erreiche dann da viele Menschen, die sich für meine Botschaft gar nicht interessieren oder die sich schon entschieden haben. Und insofern muss man auch nochmal klar unterscheiden zwischen dem, was jetzt passiert ist, zwischen dem, was kriminell ist und was offensichtlich der Hintergrund von Cambridge Analytica ist, dass hier ein kriminelles System ist, und dann dem legitimen, möglichst zielgenau die Menschen zu erreichen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Mittel, also auch meine Gelder, zielgerichteter einzusetzen und habe dann eben die Möglichkeit, eine Person 2, 3, 4, 5 Mal zu kontaktieren, in der Hoffnung, je mehr Kontakte ich mit der Person habe, umso eher bin ich in der Lage, sie letztendlich entweder zu überzeugen, wählen zu gehen oder zu überzeugen, bei meiner Partei das Kreuz zu machen. Oder aber, und das ist auch ein Bestandteil, der in Wahlkämpfen immer stärker eingesetzt wird, die Person dazu zu bringen, zu sagen, irgendwie gefällt mir mein Kandidat meiner Partei eigentlich nicht mehr so, ich bleibe lieber zu Hause. Und das wird in Amerika sehr intensiv praktiziert.
Sie haben ja gerade selber gesagt, es müsse unterschieden werden zwischen legitimem und kriminellem Verhalten bei der Wählerbeeinflussung. Wo ziehen Sie denn persönlich diese Grenze?
Also zunächst mal haben wir in Deutschland funktionierende Datenschutzgesetze, die wir in den USA nicht haben. Also wir haben in den USA überhaupt keinen funktionierenden Datenschutz. Letztendlich wissen die Kampagnen, die dort gefahren werden, von fast allen Amerikanern, die sich in eine Wählerliste eingetragen haben, zu welcher Partei sie tendieren. Also man muss sich ja eintragen als Republikaner oder Demokrat, um an den Vorwahlen teilnehmen zu können. Oder man trägt sich als Independent ein, dann ist man natürlich extrem unter Feuer, weil wenn man als unabhängiger Wähler registriert ist, dann wissen alle, naja, den muss ich zu mir rüberziehen. Insofern haben wir in den USA tatsächlich auch eine Situation, dass die Kampagnen fast die Klarnamen von ihren Wählerinnen und Wählern kennen. Das heißt, die klopfen dann zum Teil dann auch am Wahltag an die Tür und wissen schon, bevor jemand die Tür aufmacht, wer dahinter ist und wie die Kinder heißen und wie der Hund heißt. Soweit sind wir in Deutschland zum Glück nicht, und ich ziehe da ganz klar die ethische Grenzen.
Lässt sich denn überhaupt nachweisen, ob sich Wähler tatsächlich von Microtargeting, von diesen gezielten Botschaften, die dann bei ihnen platziert werden, tatsächlich beeinflussen lassen?
Natürlich können wir das auch aus Datenschutzgründen so nicht nachvollziehen. Wenn Sie in den USA und das, was Cambridge Analytica gemacht hat, die haben ja letztendlich den Facebook-Account durchleuchten können. Das heißt, da könnte man theoretisch beobachten, wie ein Accountbesitzer am Anfang sagt, ich bin für Hillary Clinton, das vielleicht in seinem sozialen Netzwerk auch noch teilt. Und wenn er dann irgendwie 2 Wochen später sagt, Leute, ich habe mir das anders überlegt, ich gehe doch nicht wählen oder ich wähle Trump, dann kann man natürlich sagen, das hat offensichtlich funktioniert. Und was wir ja dort erlebt haben, ist ja ein massiver Einsatz von Fake News, also wirklich falscher Berichterstattung, und Negative Campaigning. Das heißt, dass tatsächlich immer schlechte Nachrichten über Hillary Clinton quasi permanent bei diesen Leuten aufgetaucht sind. Und wenn Sie so enge Wahlergebnisse haben, schauen Sie mal einen Staat wie Michigan, da ging es um 0,3% am Ende. In Pennsylvania ging es um 0,7%. Das heißt, das kann durchaus die Wahl entschieden haben.
Jetzt behaupte ich mal, Wahlkampf ist immer ein Stück Manipulation, weil ja neben Argumenten auch Stimmungen transportiert werden, weil Wahlkämpfer gern nur den Teil der Wahrheit sagen, der ihnen jeweils nutzt, weil sie die einen Dinge schön und die anderen schlecht reden. Jetzt gibt's dank Internet, dank Facebook und anderer sozialer Netzwerke immer mehr Möglichkeiten, Wähler auch direkt zu beeinflussen. Muss man da im Grunde auch über Wahlkämpfe, wenn man sie eben nicht so haben will wie in den USA zuletzt, muss man da nochmal grundsätzlich über die Gestaltung von Wahlkämpfen nachdenken?
Ja, also sie unterscheiden sich ja, aber wir haben ja auch rechte Netzwerke, die zum Beispiel in ähnlicher Qualität in Deutschland unterwegs sind, rund um die AfD, rund um Pegida. Wir haben es in Italien erlebt, gerade bei der Wahl, dass also ganz massiv mit negativen Nachrichten, mit Falschnachrichten operiert wird. Da ist der Gesetzgeber dringend aufgerufen, darüber sich nochmal Gedanken zu machen, wie man das reguliert. Auf der anderen Seite sind die Leute natürlich auch immer anfälliger für Falschnachrichten, je weniger sie selbst an Informationen haben. Und das ist eben etwas, was wir aus den USA sicher lernen können. Da wissen wir, dass viele Menschen eben keine Tageszeitung mehr nutzen, kein Radio mehr hören, kein Fernsehnachrichten mehr sehen, sondern ihre Nachrichten eigentlich komplett aus dem Internet, aus Facebook und anderen Kanälen empfangen. Und je weniger ich dann letztendlich an substanzieller Informationen zur Verfügung haben, so weniger kann ich eine Fake-Nachricht auch gewichten. Weil am Ende geht ja nicht der Bot oder das Programm wählen, sondern es gehen Menschen wählen. Und wie sehr sie sich beeinflussen lassen, liegt am Ende auch immer bei uns selbst und der Sorgfaltspflicht, wie wir mit unserem Wahlrecht umgehen.
Sie beschreiben das veränderte Nutzerverhalten in den USA, dem ja durchaus auch ein vielleicht in geringerem Maße, aber doch vorhandene Änderung des Nutzerverhaltens hier in Deutschland entspricht. Welche Rolle spielt denn das Internet? Welche Rolle spielen soziale Netzwerke mittlerweile hier in Deutschland als Wahlkampfplattform bzw. als Wahlkampfinstrument?
Also das ist sicherlich auch zum Teil eine Generationenfrage. Wenn ich meinen Neffen und meine Nichte anschaue, die so 20, 21, 22 sind, die haben natürlich ein völlig anderes Medienverhalten als ich. Und das wird zunehmen. Und in den USA sind ja die sozialen Medien tatsächlich eben auch schon ein paar Jahre länger extrem populär, wo über im Prinzip der komplette soziale Kontakt über diese Plattformen abläuft, also auch die Verabredung zu irgendwelchen Treffen und so, was auch immer. Und insofern wird das auch einen immer stärkeren Einfluss haben auf Wahlkämpfe und auf Wahlkampfkommunikation.
Wie sehr setzen Sie, Herr Staus, als Wahlkampfberater bei Ihren Wahlkämpfen, die Sie gestalten, mittlerweile auf das Internet? Also ist das mittlerweile schon wirklich die Hauptbaustelle?
Das ist nicht die Hauptbaustelle, aber das nimmt von Jahr zu Jahr zu, wo immer mehr Menschen online sind, immer auch ältere Menschen auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind und natürlich die Kanäle insgesamt immer mehr werden, dadurch auch immer teurer, muss ich natürlich haushalten und sagen, naja, wo kriege ich jetzt den besten Einsatz für den Euro, den ich zur Verfügung habe, weil die Wahlkämpfe in Deutschland, die haben nicht mehr Geld als vor 20 Jahren, aber eine unheimliche Fülle mehr an Kanälen, die sie bespielen müssen. Also insofern, das wird sich deutlich in Richtung Online-Kommunikation weiter verschieben.
Verändert sich dadurch auch der Charakter von Wahlkämpfen?
Ja, letztendlich wird es immer den Charakter beeinflussen, weil sie natürlich kurze, schnelle Nachrichten haben und sie haben kein kollektives Erlebnis mehr. Also der Mensch sitzt alleine vor seinem Smartphone oder vor seinem Rechner. Und insofern haben sie immer stärker ein Individuum direkt vor sich, das sie natürlich dann entsprechend auch mit Informationen versorgen können. Das ändert den Charakter.
Frank Staus, Politikberater, Organisator von bislang etwa 30 Wahlkämpfen und Autor des Buches Höllenritt Wahlkampf. Vielen Dank. Soziale Netzwerke im Internet als Plattformen und Instrumente für Wahlkämpfe. Dafür hat Facebook, der Pionier und Gigant unter den sozialen Netzwerken, die technischen, die strukturellen Voraussetzungen geschaffen. Aber damit nicht genug. Facebook hat auch zugelassen, dass Wahlkampfberater in den USA in den Besitz von Nutzerdaten kamen, ohne dass die Nutzer sich jemals dazu ermächtigt hätten. Und dieser Umstand fällt nun auch auf Facebook zurück. Die Frage ist nur, mit welchen Folgen. Facebook, too big to fail, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir nochmal, wie eigentlich der Kampf zwischen Gulliver und den Bewohnern des Königreichs Lilliput weitergeht. Es ist ein ungleicher Kampf, weil Gulliver im Vergleich zu den winzig kleinen Bewohnern von Lilliput ein Riese ist. Aber es scheint trotzdem ein Kampf zu sein, der sich nicht so leicht entscheiden lässt. Weder durch Gullivers Fesselung, noch durch seine Befreiungsversuche, die teilweise erfolgreich waren. Und auch nicht dadurch, dass seine Gegner ihn mit winzigen Pfeilen beschießen.
Als der Pfeilregen vorüber war, begann ich vor Schmerz zu stöhnen. Und als ich mich von Neuem bemühte, loszukommen, entsandten sie die dritte Salve, die größer war als die ersten, und einige von ihnen versuchten, mich mit Speeren in die Seite zu stechen. Doch zum Glück hatte ich ein Lederwams an, das sie nicht durchstechen konnten. Ich hielt es für das Klügste, still zu liegen, und es war meine Absicht, bis zum Einbruch der Nacht so liegen zu bleiben. Da meine linke Hand bereits frei war, konnte ich mich dann leicht lösen. Was aber die Einwohner anging, so hatte ich Grund zu glauben, dass ich den größten Heeren gewachsen wäre, die sie gegen mich ins Feld führen konnten, falls sie nämlich alle von gleicher Statur waren wie der, den ich gesehen hatte.
So sieht das Gulliver im Roman Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Aber welcher Statur hat nun die Europäische Union gegenüber dem Internetriesen Facebook, wenn es um den Missbrauch von Millionen Nutzerdaten geht? Aus der EU-Hauptstadt Brüssel berichtet unser Korrespondent Kai Küstner.
Auch in der Europäischen Union herrscht Alarmstimmung angesichts des befürchteten Datenlecks. EU-Parlamentschef Tajani hatte ja bereits mitgeteilt, er habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorgeladen, damit der sich vor den Abgeordneten erkläre. Und auch die EU-Kommission meldet sich nun mit einer aktuellen Stellungnahme zu Wort.
Persönliche Daten, die den Facebook-Nutzern gehören, für politische Zwecke zu missbrauchen, ist, wenn bestätigt, nicht hinnehmbar,
erklärte schriftlich ein Behördensprecher. Man sei in direktem Kontakt mit Facebook, heißt es weiter. Die zuständige Justizkommissarin will das Thema bei ihrer USA-Reise noch diese Woche in ihren Unterredungen mit dem Konzern und auch mit der Regierung in Washington ansprechen. Berichten zufolge soll die Analysefirma Cambridge Analytica sich Zugriff auf die Daten von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft haben und mit deren Hilfe dann im Jahr 2016 gezielt Wahlwerbung für den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gemacht haben. Eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe fordert der Datenschutzexperte der Grünen Jan-Philipp Albrecht im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel.
Es ist ein Skandal und der Vorgang widerspricht europäischem Datenschutzrecht, wenn es sich in dieser Form tatsächlich belegen lassen sollte. Und dann ist auch klar, dass Facebook ab dem 25. Mai durch die Datenschutzgrundverordnung mit Strafen bis zu 4% des Jahresweltumsatzes rechnen muss, wenn dieser rechtswidrige Zustand anhält oder wiederholt wird.
Albrecht findet es auch richtig, dass Parlamentspräsident Tajani nun Facebook-Chef Zuckerberg persönlich einlud, sich vor den EU-Abgeordneten zu erklären. Mit 500 Millionen Menschen sei der europäische Markt schließlich der größte der Welt, befand Antonio Tajani, der es als das gute Recht eines jeden Internetnutzers betrachtet, zu erfahren, was genau vorgefallen ist. Das EU-Parlament will die ganze Wahrheit über die Facebook-Affäre erfahren, um zu verstehen, ob und wie die Daten im Besitz dieses großen Unternehmens benutzt wurden, um damit Wahlkampagnen zu beeinflussen. Der Datenschutz ist für die Europäische Union zu einer Art Dauerthema geworden. Ende Mai sollen die unlängst überarbeiteten Regeln dazu EU-weit in Kraft treten. Doch wie man diese neuen Vorschriften auch gegenüber nicht-europäischen Konzernen, wie eben Facebook und Co., durchsetzen kann, darüber zerbricht man sich in Brüssel schon länger den Kopf. Der EU-Parlamentarier Jan-Philipp Albrecht fordert,
damit es in Zukunft nicht mehr so lange dauert, bis solche Skandale aufgedeckt werden und damit Nutzerdaten wirklich effektiv geschützt werden, braucht es besser ausgestattete Datenschutzbehörden, auch in Deutschland.
Fest steht, in der Datenleck-Affäre wächst der Druck auf die umstrittene Firma Cambridge Analytica, aber auch auf Facebook selbst von allen Seiten. Und dazu trägt auch die EU bei.
Berichtet unser Korrespondent Kai Küstner und er meint damit insbesondere die neue europäische Datenschutzrichtlinie, die Ende Mai in Kraft treten soll. Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und inzwischen Leiter der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Guten Abend.
Guten Abend.
Was versprechen Sie sich von der künftigen Datenschutzrichtlinie?
Nun, das ist ja eine Verordnung, keine Richtlinie mehr. Eine Verordnung ist direkt anwendbares Recht in allen Mitgliedstaaten. Das heißt, ab dem 25. Mai haben wir in ganz Europa ein Datenschutzgesetz, das gemeinsame Vorgaben enthält, die verbindlich sind für alle Unternehmen, die auf dem europäischen Markt Geschäfte machen, egal wo der Hauptsitz, wo die Firmenzentrale ist und wo die Rechner stehen. Das ist die ganz große Neuerung und die Datenschutzbehörden, das ist ja eben in dem Beitrag auch schon deutlich geworden, können sehr empfindliche Strafzahlungen verlangen, wenn gegen Datenschutzrecht verstoßen wurde. Bis zu 4% des Weltjahresumsatzes, das lässt sich nicht mehr aus der Portokasse begleichen und das kann man auch gegenüber Unternehmen wie Facebook gegebenenfalls durchsetzen, denn die machen ja riesige Umsätze auf dem europäischen Markt und Facebook hat ja seine Firmenzentrale, mit der wir als europäische Nutzer dann die Verträge schließen, in Dublin und insofern sehe ich da auch überhaupt keine Probleme, ein solches mögliches Bußgeld zu vollstrecken.
Wie weit kann man denn nach Ihrer Einschätzung grundsätzlich kommen mit Regulierungsversuchen in einer Online-Welt, die ja mittlerweile so sehr geprägt ist vom freien Austausch eigentlich fast aller Dinge, einschließlich Daten?
Also jeder Versuch, so etwas auf einzelstaatlicher Ebene zu regulieren, ist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht, wenn man mal die ganz großen Wirtschaftsräume wie China oder USA ausnimmt. Deshalb ist es, finde ich, auch überfällig, dass wir hier ein gemeinsames europäisches Datenschutzgesetz haben in Zukunft. Das ist in der Tat ein sehr großer Wirtschaftsraum. Facebook und Google machen mehr Umsatz und auch wahrscheinlich mehr Gewinn in Europa als in den USA und Kanada zusammen. Und insofern ist es auch richtig, dass man hier eine gemeinsame Regulierung durchsetzt, an der sich, wie wir jetzt feststellen, ja viele Staaten in aller Welt auch durchaus orientieren. In Südamerika gibt es etliche Staaten, die sich dem neuen europäischen Datenschutzrecht anpassen. Japan hat eine vergleichbare Regelung gerade beschlossen und auch in anderen Weltteilen hat das Auswirkungen, sodass es schon darauf hinausläuft, dass wir zu weltweit neuen Bedingungen und auch schärferen Bedingungen kommen.
Je mehr Regulierung, desto mehr erschrecken Börsianer und Analysten an den Börsen und sagen, also dadurch verlieren die betreffenden Unternehmen an Wert, weil die Daten, die sie dann ja nicht mehr so frei, über die sie nicht mehr so frei verfügen können, dann auch an Wert verlieren. Das heißt, die Politik ist dann auch durchaus starken Widerständen ausgesetzt von Seiten der Wirtschaft. Muss der Staat angesichts dieser Entwicklung tatsächlich mehr Kompetenzen bekommen bzw. an sich ziehen, weil Facebook und andere eben dann doch anders sind als Unternehmen im landläufigen Sinne?
Also erstmal ist es ja so, dass dieses europäische Datenschutzgesetz schon seit längerem bekannt ist. Dieser Börsensturz hat ja etwas damit zu tun, dass die Anleger befürchten, dass Facebook hier wirtschaftliche Einbußen erleidet, weil es gegen Datenschutzregeln verstoßen hat. Ne? Und insofern denke ich, dass das jetzt nicht gegen einen schärferen Datenschutz spricht, sondern dafür, dass wir so etwas haben.
Naja, in dem Sinne, dass Facebook nicht mehr so attraktiv wäre für interessierte Kreisen, die da mit den Daten eine Menge anzufangen wüssten, die dann
abfließen. Naja, also ich glaube nicht, dass Facebook deshalb hoch bewertet wurde, weil irgendwelche Drittunternehmen darauf ohne weiteres zugreifen konnten. Möglicherweise sogar gegen Verstoß gegen Verträge, die sie mit Facebook selbst geschlossen haben. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Lesart. Facebook hat Vertrauen bei den Nutzern verspielt. Und deshalb sagen sich Anleger, naja, dann ist die Zukunft von Facebook vielleicht nicht ganz so rosig. Das heißt, derjenige, der sich nicht an die Regeln hält, derjenige, der nicht die Daten ordnungsgemäß und effektiv schützt, muss mit entsprechenden Einbußen auch im wirtschaftlichen Bereich rechnen. Und das ist jetzt keine wirklich schlechte Nachricht.
Das wird von Politikern, das, was Sie sagen, ja auch in vielen Ländern so auch formuliert und zum Ausdruck gebracht. Das heißt also, wir erleben jetzt, dass der Staat, in dem viele ja immer eine Bedrohung der Privatsphäre gesehen haben, nun derjenige ist, der die Privatsphäre vielleicht am besten schützen kann?
Nun, also gerade in den USA ist es ja so, dass dort die Datenschutzgesetze nicht so umfangreich sind und nicht so lückenlos sind wie in Europa. Und wenn wir jetzt in den USA erleben, dass es dort im Grunde genau dieselben Bedenken gibt gegen diese Ausnutzung von Persönlichkeitsprofilen, die im Internet aufgesammelt worden sind, dann finde ich, ist das auch eigentlich eine gar nicht so schlechte Botschaft. Das heißt, das ist jetzt nicht der Staat, der an und für sich alles regeln kann, aber die Leitplanken zu setzen, das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe der Staatengemeinschaft. Und Europa ist da jetzt ein Stück vorgeprescht. Und ich sehe jetzt auch durchaus die Bereitschaft bei vielen US-Politikern, so ein Stück sich daran auch zu orientieren.
Peter Schaar, ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter und inzwischen Leiter der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Haben Sie vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über das soziale Netzwerk Facebook und seine Verstrickung in Datenmissbrauch. Nachzuhören ist die Sendung im Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.